Falsch, Moment.
Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
So, ja, Rosenmontag kann ja sowas passieren und ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Aber vielleicht ist das ja schon mal ein Zeichen darauf, dass diese Folge, die Folge 460 des CT2 Audiocast, nicht ganz so ernst genommen werden sollte. Naja, ernst vom Inhalt her schon richtig, aber es geht auch um Technik, es geht auch um Computer und ich will mal versuchen, so ein bisschen, naja, die ganzen Vorhersagen, Voraussagen von vielen Leuten, berühmten Wissenschaftlern, so ein klein wenig in Erinnerung zu rufen, damit wir sehen, hören können, was denn solche Vorhersagen für einen Sinn machen. Und dazu begrüße ich Sie alle ganz herzlich. So, dann wollen wir doch gleich mal anfangen. Die Sache mit der Bildung, das ist ja gar nicht mal so einfach. Ich kann mich erinnern, Günter Jauch hat mal irgendwann gesagt, Bildung lässt sich nicht downloaden. Das wäre vielleicht böse, aber am Rosenmontag erlaubt zu sagen, ja, das merke ich jedes Mal, wenn ich mal in seine Sendung reinrutsche. Aber naja, wie sagte Dieter Hildebrand dazu? Zu dem Computer? Ich weiß nicht, was er für ein Verhältnis dazu hat, aber ich kann mich erinnern, er sagte mal, der Computer rechnet mit allem, nur nicht mit seinem Besitzer. Ja, das kann man auf verschiedene Arten ausdrücken und sicherlich auch verstehen, aber es ist schon richtig so, denn die Fehler, na, die werden meist vor der Tastatur begangen und nicht hinter der Tastatur. Aber ich hatte ja eigentlich etwas versprochen und möchte auch gleich damit anfangen. Also die gröbsten Fehlprognosen, die mir so in Erinnerung geblieben sind, die habe ich mal so über die Jahre hinweg gesammelt. Das sind dann so ein paar Dinge, die, naja, da muss man dann sagen, hier fehlt irgendwo die Offenheit des Weitblicks bei vielen Menschen. Fangen wir an. Alles, was erfunden werden kann, wurde bereits erfunden. Das sagte 1899 Charles Duell, Chef des amerikanischen Patentamtes. Wie jemand, der so einen Spruch von sich gibt, Chef eines Patentamtes sein kann, das ist für mich natürlich ein Rätsel. 1899 ist er noch nicht aus der Welt. Das ist gerade mal so 116 Jahre her. Und da hatte man ja auch schon viele Visionen, viele Entwicklungen. Es gab Forscher, berühmte, bekannte, wirklich. Aber naja, er hat's gesagt und was daraus geworden ist, die Erfindungen danach, er musste das nicht erleben oder ist vielleicht die Gnade für ihn. Aber es gibt ja auch andere Leute, wo ich eigentlich gar nichts dazu sagen will oder kann, denn das ist so abstrus und so absurd. Thomas Watson, das ist der CEO von IBM gewesen. Der hat 1943 gesagt, ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht 5 Computer gibt. Da kommt mir dann ein Spruch aus der US-Zeitschrift Popular Mechanics von 1949 in den Sinn, den habe ich wiederholt gelesen. Da hat man eine Vorhersage getroffen, die eingetroffen ist. Dennoch muss ich sie vorlesen. Computer der Zukunft werden nicht mehr als 1,5 Tonnen wiegen. Man muss sich das mal wirklich so in Ruhe vorstellen. Was war das damals für ein Weltbild, dass eine ernsthafte Zeitung, seriöse Zeitung, so etwas schreiben konnte? Aber Sie haben ja recht behalten, wenn ich mir das ansehe. Die damaligen Computer in ihrer Leistungsfähigkeit werden ja heute von Computern, kann man fast gar nicht mehr sagen, von Rechenwinzlingen abgebildet, die nur wenige Gramm wiegen. Naja, eine wahre Vorhersage. Aber weil wir da gerade bei einer Zeitschrift sind, ein Lektor für Wirtschaftsbücher beim Verlag Prentice Hall hat 1957 noch behauptet, ich habe das ganze Land bereist und mit allen Experten gesprochen und ich sage Ihnen, Datenverarbeitung ist ein Modefimmel, der nicht einmal das Jahr überstehen wird. Was waren das für Leute? Hatten die Angst vor der Zukunft, Angst zu versagen? Das war ja oft so der Hintergrund, wenn man neue Technologien abgelehnt hat. Aber so etwas 1957 zu sagen, da gab es ja schon eine ganze Menge Chips, eine ganze Menge Rechner, eine ganze Menge Entwicklungen. Natürlich nicht verglichen mit dem, was wir heute haben. Aber dennoch, es war doch abzusehen, dass das der Weg sein würde, den die Technik gehen wird. Aber naja, der Junge hat vielleicht dann später Hauer gekriegt für diese dumme Aussage. Dumme Aussagen, da habe ich noch so eine Geschichte. Da geht's um Chips. Und zwar hat das ein Ingenieur aus der Forschungsabteilung Advanced Computing Systems Division von IBM 1968 gesagt, als man ihm einen Mikrochip, einen fix und fertigen kleinen Controller vorgestellt hat. Er hat gesagt, schön, aber wozu ist das Ding gut? Ein Ingenieur in einer Forschungsabteilung. Wenn wir uns das heute so versuchen zu überlegen, war doch damals die Welt eine ganz, ganz andere. Man bekommt etwas gezeigt, was die Zukunft prägen wird, wie kaum etwas anderes, und sagt so etwas. Naja, ich weiß nicht, was er studiert hat, was für ein Ingenieur das war, aber auf jeden Fall in die Technik hat er nicht hineingehört. Aber auch so Leute wie der Gründer von Digital Equipment, Ken Olson, war damals Präsident und Vorstand, er hat 1977 noch gesagt, es gibt keinen Grund dafür, dass jemand einen Computer zu Hause haben wollte. Naja, alle, die jetzt zuhören, die wissen, dass sie vollkommen grundlos einen Computer zu Hause haben wollen. Und dennoch haben solche Leute viel bewirkt und viel getan und viel gemacht. Ein bisschen aus der Richtung heraus, aber das muss man dann interpretieren, hat Jan Sharp von der Sharp Association 1979 gesagt, als ihm E-Mail-Verkehr vorgeführt wurde, E-Mail ist eine völlig unverkäufliche Entwicklung. Der hat noch nicht mal verstanden, dass man E-Mails nicht verkaufen kann. Der wusste gar nichts damit anzufangen. Der Sinn der Sache war nicht klar. Man hat damals eben anders kommuniziert. Man hat telefoniert oder man hat einen Brief geschrieben. Es gab auch schon Fernschreiber, aber das war dann das Höchste. Ja, zur Computertechnik. Doch, einer fällt mir noch ein. Bill Gates hat 1981 gesagt, 640 Kilobyte Arbeitsspeicher ist alles, was irgendeine Applikation jemals benötigen sollte. Ja, da konnte ich nichts drauf sagen, deswegen musste da der Tusch herhalten. Gehen wir nochmal zurück und erweitern mal die Aussagen zur Technik allgemein, also weniger computerspeziell. Ich will mal ganz weit zurückgehen, ins Jahr 1876. Da geistert auch heute noch durchs Internet eine Memo der Western Union von dem finanziellen Bereich, also Marketingbereich von denen da, zur Erfindung des Telefons. Da hat man sich darüber Gedanken gemacht. Und Western Union hat damals niedergeschrieben, die Erfindung hat so viele Mängel, dass es nicht ernsthaft als Kommunikationsmittel taugt. Das Ding hat für uns an sich keinen Wert. Ja, gut, man kann auf den Standpunkt gestanden haben, muss ich sagen. Genauso, ich möchte fast sagen, blödsinnig sind solche Aussagen von Lord William Thomson Kelvin. Kelvin war ja nun ein sehr bedeutender Wissenschaftler, Mathematiker, Erfinder. Heute haben wir ja noch die Grad, das heißt, das Grad hat man weggenommen vor einigen Jahrzehnten. Es heißt heute nur noch Kelvin. Damit ist aber im Grunde genommen der absolute Nullpunkt gemeint und von da aus, von diesem minus 273,15 Grad Celsius aus hochgerechnet. Die Grade sind genauso groß, möchte ich mal sagen, wie unsere Celsius-Grade, nur der Nullpunkt ist da, wo es keine tiefere Temperatur mehr gibt. Ja, was hat er gesagt? Das Radio hat absolut keine Zukunft. Wundert man sich. Aber eine andere Aussage von ihm ist genauso verwunderlich. Da hat er gesagt, die Strahlen des Herrn Röntgen werden sich als Betrug herausstellen. So bedeutende Wissenschaftler, Leute, die unsere Welt geprägt haben mit ihren Ideen, Erfindungen, sind dann auf der anderen Seite so blind gewesen. Es ist ja kaum zu verstehen von Leuten, die ja Science-Fiction-Bücher geschrieben haben, viele Geschichten geschrieben haben, bekannt, berühmt sind, gute Sachen geschrieben haben, wie H.G. Wells zum Beispiel. Was hat der 1901 gesagt? Es tut mir leid, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was U-Boote im Krieg bewirken können. Gedankenstrich. Außer, dass sie ihre Besatzungen dem Erstickungstode aussetzen. Ja, gut, es war eine frühe Zeit, aber das hätte ich einem solch bedeutenden Science-Fiction-Autor nicht zugetraut. Lassen wir uns mal überraschen von Gottlieb Daimler. Daimler, der Name ist ja bekannt. Der hat nun eine Bewegung ausgelöst, neben anderen natürlich, die heute nicht mehr wegzudenken ist oder noch nicht wegzudenken ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, nämlich das Auto. Und was hat dieser liebe Gottlieb Daimler 1901 gesagt? Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird 1 Million nicht überschreiten. Das meinte er weltweit. Allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren. Eine ähnliche Aussage, auch zum Auto, hat der Präsident der Michigan Savings Bank 1903 noch von sich gegeben. Er hat gesagt, das Pferd wird es immer geben. Automobile hingegen sind lediglich eine vorübergehende Modeerscheinung. Gut, dass sie bis heute nicht aus der Mode gekommen sind. Gehen wir mal in eine andere Richtung hin, zu einem visuellen Bereich. Da habe ich eine Aussage von Lee DeForest. Das ist ja allgemein als der Vater des Radios bekannt geworden. Der hat 1926 von sich gegeben, auf das Fernsehen sollten wir keine Träume vergeuden, weil es sich einfach nicht finanzieren lässt. Jo, ob das darauf hindeutet, dass die Sendeanstalten heute immer so an der Pleite vorbei schippern, ich weiß es nicht. Aber genauso blödsinnig war das, was der damalige Chef von Warner Brothers 1927 gesagt hat. Harry M. Warner war das. Und heute noch bekannt und berühmtes Unternehmen. Was hat er gesagt? Wer zum Teufel will den Schauspieler sprechen hören? Nun, die Stummfilmzeit. Man konnte damals den Ton noch nicht zum Film mit aufzeichnen, so wie wir das heute gewohnt sind. Und im Kino hatte man Untertitel in den Film hinein gebastelt. Und es saß ein Pianist vorn vor der Leinwand und hat live dazu in die Tasten gehauen. So, und aus dieser Sicht heraus wurden dann solche Aussagen gemacht. Wer zum Teufel will den Schauspieler sprechen hören? Ja, stellen Sie sich mal vor, der hätte sich durchgesetzt und wir hätten heute alles, was wir so haben an Filmen, als Stummfilme. Ist gar nicht denkbar. Aber, naja. kommen wir mal zu einer Sache, die, für mich genauso erstaunlich ist wie viele andere vorher. Was glauben Sie wohl, wer gesagt hat, es gibt nicht das geringste Anzeichen, dass wir jemals Atomenergie entwickeln können. Das war 1932 Albert Einstein. Einstein, der die allgemeine und die spezielle Relativitätstheorie entwickelt hat, die heute noch unsere Physik und weite Bereiche Forschung und Wissenschaft prägt, hat so etwas von sich gegeben. Da sehen Sie, wenn es außerhalb des direkten Bereiches ist, in dem jemand arbeitet, da wird es schon schwierig, den Bereich mit der gleichen Kreativität und Leichtigkeit zu überblicken wie das eigene Spezialgebiet. Er war aber nicht allein. Tesla hat das sehr oft von sich gegeben. Nikola Tesla hat gesagt, Atomenergie lässt sich weder zivil noch militärisch nutzen. Es wäre schön, er hätte recht gehabt. Nur um nochmal zu sagen, Einstein hat das 32 gesagt, 1932. Um 1890 wurden aber bereits erste Experimente zur Radioaktivität durchgeführt. Gut, nicht zur Atomenergie, aber das war damals Antoine Henri Becquerel und Marie und Pierre Curie, die haben versucht, die Kernreaktion zu erforschen, was da vor sich geht, wie das funktioniert und so weiter. Und bereits 6 Jahre nach der Aussage von Einstein, 1938, entdeckte Otto Hahn zusammen mit Fritz Strassmann die induzierte Kernspaltung von Uran. Und ein Jahr später wurde dann von Otto Frisch und Lise Meitner theoretisch erklärt, wie das eigentlich funktioniert. Und dann kamen noch andere dazu, die dann zum Beispiel nachgewiesen haben, dass eine Kettenreaktion möglich ist. Das war dann Frédéric und Irène Joly-Curie. Und die haben dann auch die Grundlagen für die praktische Anwendungsmöglichkeit der Kernspaltung erarbeitet. Also, selbst so geniale Menschen wie Einstein sind nicht in der Lage gewesen, über den Tellerrand, über ihren eigenen Bereich hinaus zu blicken. Aber bin da ein bisschen abgeschweift. Kommen wir nochmal zurück zum Fernsehen. Diese 20th Century Fox, diese Vorspann vor vielen Kinofilmen, kennen Sie sicherlich alle. Und der Chef davon, der Daryl F. Zanuck von dieser Filmgesellschaft, hat 1946 gesagt, da hatten sie in den USA schon Fernsehgeräte, der Fernseher wird sich auf dem Markt nicht durchsetzen. Die Menschen werden sehr bald müde sein, jeden Abend auf eine Sperrholzkiste zu starren. Hat er recht gehabt. Heute sind die Gehäuse aus Kunststoff. Nochmal die Richtung ein klein wenig geändert. Oder nur mal sowas dazwischen geschoben. Der sehr bedeutende, bekannte, berühmte Harold Spencer, ein Astronom, Sir Harold Spencer, hat 1957 noch behauptet, es wird noch Generationen dauern, bis der Mensch auf dem Mond landet. Ein Astronom, der von dem ganzen Bereich viel, viel Ahnung hat. Und was ist passiert? Und Sie wissen es alle, Apollo 11, das war der erste bemannte Flug zum Mond mit Landung und Rückkehr zur Erde. Neil Armstrong, Edwin Aldrin und Michael Collins waren es. Ich kann mich noch erinnern, die sind am 16. Juli 1969 mit einer Saturn V5 Rakete gestartet und waren am 19. Juli schon in der Mondumlaufbahn. Und der Collins ist in der Kommandokapsel geblieben, oder Kommandomodul, wie das heißt. Und Armstrong und Aldrin sind mit der Mondlandefähre, Eagle hieß die, jetzt fällt mir es wieder ein, dann zur Mondlandung abgekoppelt worden, und ein paar Stunden später sind sie gelandet, und Armstrong ist damals dann als erster Mensch überhaupt, nach unserem Wissen, vielleicht gab es ja vor uns schon welche, auf dem Mond drauf gehüpft. Dann sind sie da 22 Stunden da rumgeturnt und dann mit der Mondlandefähre wieder zurückgeflogen. Bei der Fernsehübertragung der Mondlandung war ich übrigens auch dabei. Das war irgendwann morgens um 2 oder um 3 oder sowas. Da haben weltweit 1969 600 Millionen Menschen am Fernsehgerät gesessen und haben das mit beobachtet. Es war eine Sensation. Und was hatte der Sir Harold Spencer gesagt? Naja, vergessen wir es. Ach ja, Fernsehen. Das war schon eine große Geschichte da, 1969. Aber gehen wir mal 9 Jahre zurück. Da hat Avery Brundage, das ist der Präsident des Olympischen Internationalen oder umgekehrt, des Internationalen Olympischen Komitees gewesen damals, der hat gesagt, wir sind 60 Jahre ohne Fernsehen ausgekommen und werden es weitere 60 Jahre tun. So war damals die Einstellung. Können sich heute die Olympischen Spiele ohne Fernsehen vorstellen? Naja, können sie nicht. Er damals konnte es. Dann ist mir irgendwo was ganz Absurdes untergekommen. Und zwar Dr. Jan McDonald. Das ist vielleicht nicht bekannt, ist auch durch Zufall, ist mir nur aufgefallen, ein Chirurg. Der hat 1963 gesagt, Rauchen ist für die allermeisten Menschen eine durchaus gesunde Angelegenheit. Ja, und dann gab's ja auch noch die Leute, die schon vor 20, 30, 40 Jahren der Meinung waren, dass wir irgendwann wirklich ein papierloses Büro haben würden. Das Gegenteil ist eingetreten, es ist immer mehr Papier dazugekommen. Ich kann mich an CeBIT-Zeiten erinnern, da wurde das propagiert, da wurde alles Mögliche. Noch vor der CeBIT, Hannover Messe schon, da gab es schon Hersteller, die dann gezeigt haben, wie ein papierloses Büro funktionieren könnte. Und noch davor, ich glaube irgendwann in den 70er Jahren, kam eine Prognose von Palo Alto Research Center. Die haben gesagt, das zeitraubende Hin- und Hergeschiebe von Papier wird im Büro der Zukunft durch Informationsverarbeitung mit Computern ersetzt. Naja, erweitert wäre richtig gewesen, ersetzt. Es ist noch heute noch nicht zu sehen, dass es wirklich ersetzt wird. Aber unsere Kompaktdisk, die wird ja nun bald oder ist ja schon ersetzt worden und läuft ja aus. Es wird ja eigentlich immer weniger. Und wer hat das vorausgesehen? Naja, nicht so, aber er hat etwas gesagt, was man heute so interpretieren könnte. Jan Timmer, der Philips-Vorstand, hat zu dem Thema Kompaktdisk 1982 gesagt, wer braucht eigentlich diese Silberscheibe? Ja, heute hat er recht damit. Heute wird es eben weniger. Ja, und dann noch ein Spruch von jemandem, der es gar nicht verdient hat, dass man ihn eigentlich noch nennt. Der hat gesagt, die Mauer wird in 50 und auch noch in 100 Jahren bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe nicht beseitigt worden sind. Das war 1989 und ich bin froh, dass dieser Mann beseitigt worden ist, denn danach wurde dann auch die Mauer beseitigt. Dankeschön. Tja, und dann eine lustige Auseinandersetzung gab es zwischen Bill Gates und General Motors. Der Chef damals war der Mr. Welch, glaube ich. Da hat Bill Gates doch, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr es war, aber es war auf der Comdex auf jeden Fall, eine Messe in den USA. Da hat Bill Gates gesagt, wenn General Motors mit der Technologie so mitgehalten hätte, wie die Computerindustrie, dann würden wir heute alle $25 Autos fahren, die 1000 Meilen pro Gallone Sprit fahren würden. Jo, da hatte ja rechnerisch sicherlich recht gehabt. Aber der Mr. Welch, nicht faul, hat dann eine öffentliche Antwort für General Motors in einer Presseerklärung veröffentlicht. Und da drin stand, wenn General Motors eine Technologie wie Microsoft entwickelt hätte, dann würden wir heute alle Autos mit folgenden Eigenschaften fahren. Nur mal ein Auszug, nicht alle. Ihr Auto würde ohne erkennbaren Grund zweimal am Tag einen Unfall haben. Jedes Mal, wenn die Linien auf der Straße neu gezeichnet werden würden, müsste man ein neues Auto kaufen. Gelegentlich würde ein Auto ohne erkennbaren Grund auf der Autobahn einfach anhalten und man würde das einfach akzeptieren, neu starten und weiterfahren. Wenn man bestimmte Manöver durchführt, wie zum Beispiel eine Linkskurve, würde das Auto einfach ausgehen und sich weigern, neu zu starten. Man müsste den Motor erneut installieren. Die Ölkontrollleuchte, die Warnlampe für Temperatur, Batterie, Beleuchtung und Sitzbelegung, Kindersitz und was weiß ich nicht alles, würden durch eine generelle Autofehlerwarnlampe ersetzt werden. Jo. Das Airbag-System würde fragen, sind Sie sicher, bevor es auslöst? Gelegentlich würde das Auto Sie ohne jeden erkennbaren Grund aussperren. Sie könnten dann nur wieder mit einem Trick aufschließen, und zwar müsste man gleichzeitig den Türgriff ziehen, den Schlüssel drehen und mit einer Hand an die Radioantenne fassen. Immer dann, wenn ein neues Auto von General Motors vorgestellt werden würde, müssten alle Autofahrer das Autofahren neu erlernen, weil keiner der Bedienhebel genauso funktionieren würde wie in den alten Autos. Man müsste den Startknopf drücken, um den Motor auszuschalten. Ich will hier die Sache mal beenden. Es gibt also noch bestimmt 10, 12 weitere Argumente, die Mr. Welch damals aufgeführt hat. Und so ganz Unrecht hatte er nicht. Die Sache ist wohl überspitzt und viele Sachen, aber man kann eben Autos nicht vergleichen mit Software. Und man sollte auch nicht, wenn man im Glashaus sitzt, den anderen mit Steinen bewerfen. Aber das wissen wir ja, da haben wir ein Sprichwort dafür. So, jetzt denke ich, kommen wir so langsam zum Schluss. Es gibt ja auch noch andere Dinge, die merkwürdig sind. Ich habe selbst viele, viele, viele erlebt. Ich kann mich erinnern, ich hatte in Köln einen Computerladen, den ersten Computershop in Deutschland sowieso, kam irgendjemand dann in den Laden. Damals hatten wir dann schon IBM-Computer und auch Bildschirmschoner und sagte zu mir, hören Sie mal, Rudolf, ein Freund hat mir einen Bildschirmschoner installiert. Wirklich schön, sehr schön. Aber was kann ich denn machen? Immer wenn ich die Maus berühre oder die Tastatur, schaltet er sich aus. Tja. Oder eine andere Sache, dafür verbürge ich mich, dass sie wahr ist. Es war eine Spedition in Wuppertal, Namen sage ich nicht, den weiß ich noch. Die hatten ein Problem mit einer Software und das war eine Verwaltungssoftware. Und ich habe dann mit der Sekretärin die Sache rauszukriegen, war nicht möglich. Offensichtlich war in der Datenbank irgendein Problem. Es war auf einem Apple-System, Apple II-System mit 4 Diskettenlaufwerken und die hatte die Datendisketten drin. Und ich habe dann gesagt, liebe Frau, so und so, das Einfachste und Beste ist, Sie kopieren einfach mal die Diskette mit den Daten und schicken mir die zu, dann schaue ich mir das an und wenn dann Fehler in der Datenbank ist, dann kann ich das sicherlich auch reparieren. Aber bitte doppelseitig. Sie benutzen die ja doppelseitig. Das hat sie dann auch erfreut, dass ich ihr die Lösung angeboten habe und zwar 3 Tage später hatte ich dann auch Post von dieser Dame und als ich es aufgemacht habe, war da auch ein DIN A4-Blatt drin. Da war auf der Vorderseite eine Kopie der Diskette und auf der Rückseite. Wirklich wahr? So ist die Welt nun mal. So, dann würde ich sagen, beende ich die Sendung für heute ohne großes Buhai. Und ich sage jetzt am Ende mal nicht ein Bit übrig behalten, sondern großen Montag. Ich sage immer ein Kölsch übrig behalten, zumindest für heute und morgen. So, nächste Woche wieder ernsthafter. Also nicht mehr so lächerlich sein, ja? Auch nicht draußen die Hörer. Bis dann, alles Gute und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.